Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gestern, da war Mittwoch, da haben wir noch darüber berichtet, dass ein 56-jähriger Chemielehrer in New Mexico festgenommen wurde. Der wollte Crystal Meth in großem Stile kochen, ist nicht dazu gekommen. Heute gibt es eine ganz andere Festnahme mit ein bisschen größerem Format. Nicht El Chapo, der sitzt ja bekanntlich in New York im Gefängnis. Jetzt ist Damaso López Núñez geschnappt worden. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört? Vielleicht doch. Der wollte angeblich Nachfolger von El Chapo werden, also zum Boss des mächtigen Sinaloa-Kartells aufsteigen. Ins Netz ist er den Ermittlern gegangen, weil Núñez der Polizei in New Mexico klischeemäßig schick in seiner Residenz gelebt hat und mit Spa im Fitnesscenter dort auch noch im Pool saß. Also schöne Szene, wo man ihn da festgenommen hat. Leider ist jetzt nicht mehr so viel Pool und Spa in seinem Leben. Die Welt der Drogenkartelle in Mexiko ist aber ja größtenteils in der Pampa. Das ist nicht alles Spa, das ist nicht alles schön dort, sondern das bewegt sich oft im Hinterland. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Regina Mennig hat sich vor Ort das mal ein bisschen näher angeschaut. Grüß dich, Regina.
Hi.
Regina, du warst vor kurzem noch im Norden von Mexiko in sehr abgelegenen Bergdörfern dort, Bundesstaat Chihuahua und Sinaloa. Und der Name sagt es ja schon, in der Region ist das berüchtigte Sinaloa-Kartell zu Hause. Was genau machen die Narcos dort?
Ja, sie betreiben dort in verwinkelten Tälern Drogenplantagen, vor allem mit Marihuana und Mohn. Und diese Plantagen überwachen sie auch. Nach der Ernte geht es dann darum, die Ware aus der Region rauszuschaffen. Also zuerst von der Plantage zu gewissen Lagerpunkten und dann ins Hauptabnehmerland, die USA. Die US-Grenze liegt circa 500 Kilometer Luftlinie entfernt und einmal habe ich eine Nacht in so einem Dorf mitbekommen, in der es extrem unruhig war. Früh am Morgen war dann zu hören, wie ein Flugzeug wegfliegt und da meinte dann die Besitzerin von meinem Hostel beim Frühstück, ja, das war jetzt ein Drogenflugzeug in die USA.
Die Bewohner in diesen Dörfern wissen also genau Bescheid, hört man daraus, was da vor sich geht. Schauen die nur zu oder mischen die da auch mitten im Geschäft?
Natürlich gibt es schon einige Leute in der Gegend, die entweder direkt bei den Narcos mitmachen oder da irgendwie mit drin hängen. Aber viele haben vor den Narcos ganz einfach Angst und gehen ihnen aus dem Weg. Und vor allem alle halten sich an ungeschriebene Gesetze, zum Beispiel in der Nähe von Narcos bloß nicht mit dem Handy telefonieren oder gar Fotos machen. Die Narcos denken sonst sofort, man verpfeift irgendwas. Und Eltern in den Dörfern haben mir erzählt, dass es eine Riesenherausforderung ist, Jugendliche von den Narcos fernzuhalten. Die Narcos sind halt die coolen Jungs da in der Gegend, sie sind aber halt auch extrem unberechenbare und brutale Typen. Da habe ich mit Carmen Batista geredet, das ist eine Frau aus der Gegend und die hat mir von einem Ereignis erzählt, was im Narcogebiet wohl an der Tagesordnung ist. Carmen erzählt davon, dass die Narcos vor kurzem wieder einen Jungen getötet haben, einen aus dem Volk der Tarahumara. Der war 13 Jahre alt und hat sich wohl den Narcos angeschlossen und umgebracht haben sie ihn, weil er ihnen Geld geschuldet hat. Die Narcos haben ihm den Kopf abgeschnitten und die Leiche auf einer der Hauptstraßen liegen lassen, das sagt Carmen. Ja, Carmen selbst ist übrigens auch vom indigenen Volk der Tarahumara und dieses Volk ist vom Narkoterror besonders schlimm betroffen. Die Tarahumara leben meistens nicht in Dörfern, sondern siedeln in Familienclans in total abgelegenen Tälern und die kennen sich da sehr gut aus und bewirtschaften eben Land, was für die Narcos interessant ist, für ihre Drogenplantagen und versteckten Lager. Und deswegen haben die Narcos in den letzten Jahren immer mehr Tarahumara-Familien brutal von ihrem Land vertrieben und diejenigen, die sich wehren, die werden einfach umgebracht.
Wie ist es da in diesen Gegenden, in diesen Regionen? Da gibt es ja jetzt keine Polizei, die da helfen könnte, oder?
Also da gibt's Polizei, aber die Leute von der lokalen Polizei sind natürlich meistens die Komplizen der Narcos. Mhm. Und wer den Drogenbanden höchstens noch in die Quere kommen kann, das sind Leute von anderen Kartellen, also von der Konkurrenz. Und wenn sich deswegen irgendwelche Kämpfe anbahnen oder Schießereien, dann besitzen die Narcos wohl manchmal zumindest die Freundlichkeit, die Bevölkerung zu warnen. Das hat mir Joaquin Perez erzählt. Er leitet eine NGO, die sich für die Tarahumara einsetzt.
Los narcotraficantes pueden pasar en
Joaquin erzählt, es kann vorkommen, dass die Narcos am Abend auf ihren Pickups durch die Straßen fahren und das Kommando geben, alle in ihren Häusern bleiben. Manchmal ist es auch so, dass die Leute mitbekommen, irgendwas geht bei den Narcos vor sich, es kommt ein riesiger Konvoi angefahren zum Beispiel. Und dann warnen sich die Bewohner über WhatsApp und alle verschanzen sich zu Hause. Das ist dann wie bei einer Ausgangssperre.
Regina, so eine Reise dort in den Norden von Mexiko ist unglaublich gefährlich. Hast du Angst gehabt, sag mal?
Also so hundertprozentig sicher gefühlt habe ich mich da nicht immer. Als Tourist oder Ausländerin, die ich offensichtlich da oben war, bin ich nicht ein direktes Ziel der Narcos, aber die geben einem schon immer so das Gefühl, dass sie wissen, man ist da und dass sie auch beobachten, was man so tut. Also Interviews sollte man besser nicht auf offener Straße führen oder auf irgendeinem Platz. Ich habe mit den Leuten halt in ihren Häusern gesprochen.
Hört sich alles an wie ein Drehbuch aus einer dramatisch inszenierten Serie über die Narcos. Was sie da uns erzählt hat, ist aber in der Tat Realität dort im Norden von Mexiko. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Regina Mennig war das mit Eindrücken aus dem Gebiet des Sinaloa-Kartells.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.